NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend. Im Studio begrüßt Sie Esther Hartbrich. Berlin hatte heute die Präsidenten des westlichen und des östlichen Nachbarlandes zu Besuch aus Frankreich und aus Polen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Sarkozy haben sich trotz großer Differenzen offenbar auf eine gemeinsame Lösung geeinigt, wie man dem schwer angeschlagenen Griechenland helfen kann. Wir berichten und kommentieren. Der polnische Präsident Komorowski war aus feierlichem Anlass eingeladen worden. Heute vor 20 Jahren wurde der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet. Das Wichtigste über den Besuch erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem blicken wir nach Libyen, Syrien und in den Jemen, wo die Machtkämpfe zwischen den Regimen und Regimegegnern weitergehen. Das deutsch-französische Verhältnis war schon mal besser. Paris moniert zu wenig bilaterale Abstimmung und deutsche Alleingänge. Zum Beispiel beim Ausstieg aus der Atomenergie oder beim Eingreifen in Libyen. Auch Berlins Forderung, bei einem zweiten Rettungspaket für Griechenland müssten private Gläubiger ihren Beitrag leisten, stieß in Paris auf Bedenken. Bei ihrem heutigen Treffen demonstrierten Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Sarkozy aber große Übereinstimmung. Sie zeigten sich fest entschlossen, die Finanzprobleme Griechenlands so schnell wie möglich zu lösen und alles zu tun, den Euro zu erhalten und zu stützen. Und das beflügelte auch den DAX. Er legte zu, auch andere europäische Aktienmärkte reagierten positiv. Einzelheiten über das Treffen in Berlin von Anita Fünfinger.
So viel demonstrative Einigkeit hat in den letzten Monaten gefehlt. Aber nun kein einziges böses Wort, nicht einmal eine Andeutung der Verstimmung kam zur Sprache. Weder von Angela Merkel noch von Nicolas Sarkozy. Im Gegenteil, die beiden drücken nun bei der Griechenland-Rettung auf die Tube. Kanzlerin Merkel lässt sich auf Gerüchte, Deutschland wolle über ein zweites Rettungspaket erst im Herbst abstimmen, erst gar nicht ein.
Wir müssen jetzt möglichst schnell eine Lösung finden, damit Klarheit in die ganze Sache kommt, denn wir diskutieren jetzt den gesamten Monat Mai und Juni eigentlich immer wieder die gleichen Fragen, ohne dass sie gelöst werden.
Und deswegen werden die beiden, Sarkozy und Merkel, die Sache nun vorantreiben. Bei der Troika, also EZB, beim IWF, bei der EU-Kommission und bei den Banken. Denn das war die zentrale Nachricht von Merkel und Sarkozy. Die Banken sollen auch mitmachen, aber sie müssen nicht. Deutschland und Frankreich setzen auf Freiwilligkeit.
Das ist doch eine ganz wichtige Botschaft auch an die Banken. Es gibt Sorgen, dass wir sozusagen ein Kreditereignis auslösen wollen. Das wollen wir nicht. Darauf darf man nicht ein Risiko eingehen, sondern deshalb sagen wir auch alles gemeinsam mit der EZB, alles gemeinsam mit der Troika.
Das ist mehr, als Frankreich zunächst vorhatte, aber weniger, als Deutschland eigentlich durchbringen wollte. Und mehr Details, wie der Privatsektor genau in die Griechenland-Rettung eingebunden werden kann, ließen sie nicht raus. Klar dagegen ist für beide Seiten, dass sich auch die Regierung in Athen anstrengen muss.
Wie unsere deutschen Freunde sind wir der Ansicht, dass ein neues Programm für Griechenland notwendig ist. Wir begrüßen die Bemühungen der griechischen Regierung und wir möchten Sie bitten, weiter den Reformweg zu bestreiten und die Privatisierung weiter durchzuführen.
Eine Debatte über die Griechenlandhilfe an sich, wie in Deutschland, gibt es in Frankreich übrigens nicht. Für Paris zählt die Solidarität mit dem EU-Mitgliedsland. Sarkozy und Merkel haben aber auch über die Grenzen Europas hinausgeschaut. Schwierig bleibt die Frage, wie sich Europa gegenüber Syrien verhalten soll. Trotz der anhaltenden Gewalt des Militärs gegen Demonstranten ist nichts passiert. Angela Merkel kündigt nun weitere Initiativen an, abgesprochen mit Sarkozy.
Wir wollen Frankreich und Deutschland eine Resolution, was das Vorgehen von Herrn Assad und gegen das syrische Volk anbelangt. Und wir werden dafür werben, und zwar sehr gemeinsam und sehr beständig. Und ich glaube, dass es auch ein Einsehen gibt, dass hier Gewalt gegen die Bevölkerung angewendet wird in einer Art und Weise, die nicht akzeptabel ist. Und deshalb werden wir beide auf unseren Wegen mit Russland darüber sprechen, dass wir hier Erfolg haben.
Aber eben nicht nur Russland sperrt sich gegen eine Resolution, auch China. Also zwei nicht zu umgehende Partner im UN-Sicherheitsrat. Ohne die beiden Staaten kommt eine Resolution gegen Syrien ohnehin nicht zustande.
Deutschland und Frankreich haben sich auf die Einbeziehung des Privatsektors bei einem neuen Griechenland-Rettungspaket geeinigt. Unter bestimmten Bedingungen. Der französische Staatspräsident Sarkozy sprach von einem großen Durchbruch. Hat sich Bundeskanzlerin Merkel durchgesetzt? Sabine Henkel kommentiert.
Da sagt noch mal einer, sie kann es nicht. Angela Merkel versteht es immer wieder mal zu überraschen. Euro-Krise. Her damit, her mit dem kleinen Franzosen. Angela holt Nicolas auf ihre Seite, ringt ihm quasi im Handumdrehen ein Oui ab, ein Ja zur Beteiligung der privaten Gläubiger an den Kosten für die Griechenlandhilfe. Das, was er partout nicht wollte, das will er jetzt doch. So sieht es aus. Und so fahren die beiden mal wieder mit einem gemeinsamen Vorschlag nach Brüssel, um auch die anderen zu überzeugen. Madame Chancelier, gut gemacht. Denkste. Das, was nach Merkels Rettung aussieht, ist nur ein Rettungsring ohne Luft. Die Euro-Krise ist immer mehr auch Merkels Krise. Deutsches Steuergeld für bankrotte Griechen, dafür gibt es nur wenig Verständnis. Und ohne die Beteiligung der Banken wäre das überhaupt nicht zu vermitteln. Nur die Beteiligung soll freiwillig sein. Deshalb hat Sarkozy Ja gesagt. Merkel darf also verschnaufen, aber nicht durchatmen. Denn erstens steht der Beschluss der Staats- und Regierungschefs in Brüssel noch aus. Und dann ist die entscheidende Frage, machen die Banken tatsächlich freiwillig mit? Verpflichten können wir sie rechtlich nicht, sagt Merkel, so deutlich, als spüre sie den Vorwurf schon im Nacken. Das ist zu wenig. Jetzt kann man nur versuchen, die Banken zu überzeugen, damit alles gut geht, damit Euro und auch Merkel entkriseln. Zur öffentlichen Krisenbewältigung bekommt die Kanzlerin jetzt Hilfestellung. Etwa 70 Manager machen mit bei einer Anzeigenkampagne. Telekom, Daimler, Siemens und andere meinen, der Euro muss gerettet werden, helft Griechenland und Bürger, versteht das. Mit dem Werben für den Euro, für Europa, ist Merkel selbst bislang eher sparsam umgegangen. Schlimmer noch, sie hat es fast verbockt. Hat zuerst die Griechenlandhilfe abgelehnt, dann doch zugestimmt. Später griff sie im Sauerland zur Populismuskeule. Die Griechen sollen mehr arbeiten, das hatte Stammtischniveau und war alles andere als hilfreich. Schließlich geht es vor allem ums große Ganze. Deutschland braucht einen sicheren Euro. Warum? Das lässt Merkel jetzt die Wirtschaftsbosse per Anzeige erklären. Das kann ihr helfen. Mehr als das Oui, das Ja des Franzosen von heute.
Zur Einigung von Merkel und Sarkozy in der Griechenlandhilfe hörten Sie einen Kommentar von Sabine Henkel im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Griechenland kann nur dann mit weiteren Finanzhilfen rechnen, wenn noch mehr gespart wird. Die griechische Bevölkerung will aber nicht weitere Einschnitte bei Löhnen und Renten und öffentlichen Ausgaben hinnehmen. Zu Tausenden gehen Griechen deshalb immer wieder auf die Straße. Ohne weitere Finanzhilfen droht jedoch die Staatspleite und die will der griechische Ministerpräsident Papandreou verhindern. Um eine Mehrheit für ein neues Sparpaket zu bekommen, hat er nun das Kabinett umgebildet. Dem neuen Finanzminister Venizelos wird genügend Angriffslust im Kampf gegen die Staatspleite zugetraut. Thomas Bohrmann berichtet.
Die neuen Minister sind vereidigt und wie das in Griechenland so üblich ist, haben sie bei der Zeremonie auch den Segen von der orthodoxen Kirche bekommen. Den wichtigsten und zugleich undankbarsten Posten hat der bisherige Verteidigungsminister Evangelos Venizelos übernommen. Er wird neuer Finanzminister und er weiß, was auf ihn zukommt. Ich gehe weg vom Verteidigungsministerium und ziehe in den richtigen Krieg, sagte Venizelos nach seiner Vereidigung. Es ist ein Krieg gegen wachsende Schulden, gegen steigende Zinsen und gegen die drohende Staatspleite. Eine echte Herkulesaufgabe. Doch Evangelos Venizelos nimmt diese Herausforderung an. Der schwergewichtige 54-Jährige kann sich gut durchsetzen und er kann gut überzeugen. Diese Fähigkeiten wird er nun ständig brauchen. Denn die meisten Bürger Griechenlands lehnen das geplante neue Sparpaket ab. Aber genau dieses Sparpaket soll der neue Finanzminister durchsetzen. Auch Regierungschef Papandreou hält das 78 Milliarden Euro umfassende Sparpaket für überlebenswichtig. Wenn die Griechen es nämlich ablehnen, dann droht ihnen wirklich der Staatsbankrott. Denn dann werden die EU und der Währungsfonds keine neuen Hilfsgelder schicken. Der neue Finanzminister Venizelos hat sofort mit seiner Überzeugungsarbeit begonnen. Er sagte, meine Gedanken sind bei jedem Arbeitslosen und jedem Händler, der unter der Rezession leidet. Venizelos will die wachsende Kluft zwischen der Regierung und den unzufriedenen Bürgern überwinden. Aber bitte, auch die Bürger sollen das Sparpaket mittragen. Wir fordern die Einwilligung ja nicht als Selbstzweck, sondern weil wir doch letztlich alle das Gleiche wollen. Was uns vereint, ist doch viel mehr, als was uns trennt. Da hat Venizelos recht. Alle wollen Griechenland retten. Allerdings, der Weg dorthin ist umstritten. Sind dazu wirklich noch mehr Steuererhöhungen sinnvoll oder sollte man doch lieber Steuern senken, um somit die schrumpfende Wirtschaft anzukurbeln? Papandreous neue Regierung hat sich schon entschieden, es bleibt beim harten Sparkurs. Dafür steht auch der neue Außenminister Stavros Lambrinidis. Er saß bisher im EU-Parlament und hat gute Kontakte nach Brüssel. Die parteiinterne Kritikerin, die bisherige Arbeitsministerin Katseli, ist nicht mehr im Kabinett. In der Regierungspartei, der sozialdemokratischen PASOK, rumort es aber immer noch. Der linke Flügel mahnt weiter, wir können den Bürgern doch nicht noch mehr Steuererhöhungen aufbürden. Trotzdem, Papandreou geht mit seinem neuen Kabinett genau diesen Weg und will am Dienstag die Vertrauensfrage stellen. Seine Mehrheit im Parlament bröckelt. Aber selbst wenn er die Vertrauensabstimmung am Dienstag durchsteht, wartet kurz danach die nächste Hürde. Voraussichtlich am 30. Juni, in nicht einmal 2 Wochen, soll das Parlament das neue Sparpaket beschließen. Ob dann wirklich die gesamte Regierungsfraktion hinter ihm steht, ist sehr unsicher.
Vor 20 Jahren unterzeichneten Polen und Deutschland einen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Er sollte den Grundstein für Annäherung und Versöhnung legen. Aber Hitlers Überfall auf Polen 1939 und die Ermordung von Millionen Menschen belasten das Verhältnis zwischen Deutschland und dem östlichen Nachbarn nach wie vor schwer. Auf Einladung des deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff kam sein polnischer Amtskollege Bronisław Komorowski nach Berlin. Volker Schafranke mit Einzelheiten.
Mit sehr persönlichen Worten begrüßte Bundespräsident Christian Wulff den polnischen Präsidenten Komorowski in der Aula der Berliner Humboldt-Universität. In schwierigen Zeiten sei Komorowski für die Freiheit Polens und Europas aufgestanden, so der Bundespräsident. Wulff erinnerte damit an Komorowskis eigene Biografie. Der polnische Präsident war während des Kalten Krieges Mitglied der Gewerkschaftsbewegung Solidarność.
Es ist ein für mich auch gewissermaßen bewegendes, ein wunderbares Zeichen, wie nah sich die Nachbarn Deutschland und Polen heute sind, was vor dem Hintergrund der Geschichte, weiß Gott, nicht zu erwarten.
Heute auf den Tag genau vor 20 Jahren haben beide Länder den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag geschlossen. In diesem Vertrag verpflichten sich beide Länder, Konflikte zwischen den Nationen mit friedlichen Mitteln zu lösen. Gleichzeitig regelt das Abkommen auch die Rechte der deutschen Minderheit in Polen. Für Bundespräsident Christian Wulff keine Selbstverständlichkeit.
Danke, sage ich ganz bewusst unseren polnischen Freunden für ihren heldenhaften Kampf für die Freiheit, der unser Zusammensein hier in der Humboldt-Universität erst mit möglich gemacht hat.
In seiner Berliner Rede bezeichnete Polens Präsident Komorowski den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag als eines der wichtigsten Fundamente des neuen Europas. 5 Millionen Polen seien im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen. Doch trotz der Hölle des Krieges hätten sich viele Menschen für die Aussöhnung engagiert. Diese deutsch-polnische Aussöhnung habe den Weg zur weiteren Vereinigung Europas geöffnet, so Komorowski.
Es gibt keinen Fortschritt ohne Versöhnung. Deshalb müssen wir politisch und emotional in diese Versöhnung investieren, damit wir die europäische Integration vorantreiben. Wir wollen gern in diese Integration investieren.
Ausdrücklich bedankte sich der polnische Präsident für die deutsche Unterstützung auf dem Weg Polens in die NATO und die Europäische Union. In der kommenden Woche will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit mehreren Ministern nach Warschau reisen. Dort soll dann eine gemeinsame Erklärung zum 20. Jahrestag des Nachbarschaftsvertrages zwischen Deutschland und Polen unterzeichnet werden.
Eigentlich müssten SPD und Grüne hinter dem Beschluss der Bundesregierung zum Ausstieg aus der Atomenergie stehen. Schließlich hatten sie ihn doch schon Jahre vorher gewollt. Im Prinzip gibt es den Konsens auch, aber nicht zu 100%. Im Bundesrat forderten SPD-geführte Bundesländer Änderungen an der Energiewende. Auch die Grünen haben einiges zu mäkeln. Vor allem kommt vielen der Ausstieg zu spät. Auf einem Parteitag will die Partei nächste Woche darüber entscheiden, wie sie sich positioniert. Parteichefin Claudia Roth empfiehlt Zustimmung zu den schwarz-gelben Ausstiegsplänen. Aber daran gibt es Kritik aus den eigenen Reihen von Umweltverbänden und Atomkraftgegnern. Kerstin Steinbrecher fasst die Lage zusammen.
Der Atomausstieg, das ist grünes Kernthema seit mehr als 30 Jahren. Der nun vorliegende Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung, deshalb auch Frucht der jahrelangen gemeinsamen Bemühungen von Grünen, Umweltverbänden und der Anti-Atomkraft-Bewegung. So sieht es die grüne Parteispitze. auch Parteichefin Claudia Roth.
Und wir Grüne wären ziemlich bescheuert, wenn wir uns diesen Erfolg selber wegsprechen oder wegdefinieren würden.
Ihre Erklärung dafür, dass die grüne Spitze der Basis in einem Leitantrag für den Sonderparteitag in einer Woche nun empfiehlt, grüne Zustimmung zu den Atomausstiegsgesetzen von Schwarz-Gelb.
Weil sie eben Teil unserer eigenen Forderungen sind und weil sie auch die Forderungen aufgreifen, die hunderttausende Menschen ja auch formuliert haben.
Die Zustimmung zum sofortigen Abschalten der 7 ältesten Meiler und Krümmel und der komplette Ausstieg bis 2022, sie gibt es von den Grünen nicht ohne ein dickes Aber. Unambitioniert nennt Roth einerseits das Ausstiegsdatum, selbst die Ethikkommission habe einen früheren Termin empfohlen. Andererseits begrüßte sie ein fixes Enddatum, das über den rot-grünen Ausstiegsbeschluss hinausgehe und einen Stufenplan zur Abschaltung der jüngeren Meiler. Bei der Wende hin zu den Erneuerbaren allerdings sieht die grüne Parteichefin großen Nachbesserungsbedarf.
Bei der notwendigen Energiewende erleben wir wieder Merkels Murks und wir merken auch Mogelpackungen. Wenn sich dort nicht wirklich substanziell etwas verändert in den 7 Gesetzen, wird es von uns keine Zustimmung geben können.
Verbindlicher im Ton, aber bei ähnlicher Kritik am Detail hatten am Morgen auch die SPD-geführten Bundesländer und der Grüne Winfried Kretschmann im Bundesrat argumentiert. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft stellte dort unter anderem den Sinn der geplanten Kaltreserve eines Altmeilers bei Stromengpässen in Frage.
Wir sind der Auffassung, das ist a. technologisch schwierig, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und wenn es überhaupt einer solchen Reserve bedarf, dann sollte sie über fossile Kraftwerke abgedeckt werden.
Auch bei den Mitteln für die Gebäudesanierung müsse nachgebessert werden, forderte die Bundesratsvorsitzende. Insgesamt dominierte in der Länderkammer parteiübergreifend, aber auch klar der Wille zu einem energiepolitischen Konsens. Der sei eine Herausforderung, das glaubt auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen. Aber
wenn wir uns nicht entzweien, wenn wir alle an dem gemeinsamen Strang ziehen, dann ist es machbar und wir wollen es.
Diese Botschaft wird die Grünen-Spitze bis zum Sonderparteitag in einer Woche auch ihrer Basis zu vermitteln suchen und für eine grüne Zustimmung zum Ausstieg werben, damit am Ende nicht ausgerechnet die Partei dagegen votiert, die den Atomausstieg seit mehr als 30 Jahren fordert.
Bis zur Wiedervereinigung war der 17. Juni in der Bundesrepublik Feiertag, der Tag der deutschen Einheit, zur Erinnerung an die Niederschlagung des DDR-Volksaufstandes 1953. Tag der deutschen Einheit ist inzwischen der 3. Oktober, aber am 17. Juni wird immer noch der Opfer des damaligen Aufstandes gedacht. Am Mahnmal auf dem Berliner Friedhof Seestraße in Wedding, das Ihnen gewidmet ist, legten heute der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit und Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich Krenze nieder, im Beisein von Menschen, die damals beteiligt waren, und Berliner Schülern. Ein Bericht von Nela Richter.
Die Ereignisse des 17. Juni 1953 dürften nicht in Vergessenheit geraten, sagte der Bundesinnenminister.
Der Juni-Aufstand darf nicht die verdrängte Revolution bleiben, als diese die Geschichtswissenschaftler immer wieder bezeichnen.
Er skizzierte den Verlauf des Volksaufstands. Vom Protest der Arbeiter in der Berliner Stalinallee gegen Normerhöhungen bis zu den Massendemonstrationen in der ganzen DDR für freie Wahlen, bessere Lebensbedingungen und gegen das SED-Regime. Mindestens 500.000 Menschen nahmen damals daran teil. Wenige Tage später dann die blutige Niederschlagung mithilfe sowjetischer Panzer. Mindestens 125 Menschen starben.
Die Kette dieser Ereignisse mündet nicht in den Sieg von Panzern und Geheimpolizei, sondern sie mündet in den Sieg der Menschen und ihres Freiheitswillens.
Dieser Freiheitswille von 1953, sagte der Bundesinnenminister, sei letztlich in der friedlichen Revolution von 1989 gemündet. Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit zog die Linie sogar noch weiter zu den Ereignissen in Ägypten, Libyen und Syrien.
Der Freiheitswille ist eben doch ein elementares menschliches Bedürfnis, das uns über alle kulturellen Gegensätze hinweg verbindet. Wenn wir heute der Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 gedenken, dann auch in dem Bewusstsein, wie ungeheuer virulent dieser Freiheitswille ist.
Beide Politiker sagten, dass der 17. Juni als Feiertag im Laufe der Zeit in den Hintergrund geraten sei und plädierten für Erinnerung und Aufarbeitung. Die Teilnehmer des Volksaufstandes hatten auch heute, 58 Jahre danach, die Ereignisse von damals genau vor Augen. So zum Beispiel ein Herr aus Leipzig, der als Student für Freiheit auf die Straße gegangen war.
Die haben doch alle Leute verhaftet da. Verstehen Sie, wir wollten freie Wahlen, wir wollten Wiedervereinigung, wir wollten die Diktatur weghaben. Aus unserem Ort nur 12 Bauern verhaftet, einfach verhaftet, ohne alles. Da sind 8 nicht wiedergekommen.
Für die Berliner Schülerinnen und Schüler, die heute zur Gedenkveranstaltung gekommen waren, hatte das Datum bisher nur als Unterrichtsstoff eine Bedeutung.
Durch diese Veranstaltung ist er uns auch noch mal mehr in Erinnerung gerufen worden.
Ich habe da noch nicht gelebt und ich hatte auch nichts mit der Mauer zu tun oder mit der DDR. Das ist alles nicht aus meiner Zeit.
In der Geschichtsstunde haben wir was dazu gehört und ja, es war ganz interessant.
Gegen Diktaturen kämpfen derzeit auch Tausende in Nordafrika und im Nahen Osten. In Libyen haben sich Aufständische und Regierungstruppen heute wieder schwere Gefechte geliefert. Dank der NATO-Luftangriffe gewinnen die Rebellen offenbar an Boden. Nach französischen Militärangaben rücken sie auf Tripolis vor. Einzelheiten von Cornelia Wegerhoff.
Der Anblick ist schon zur traurigen Routine geworden. Wieder liegen heute dichte schwarze Rauchwolken über Tripolis. Wieder fliegt die NATO-Luftangriffe. Bereits in der Nacht waren heftige Bombardements auf die libysche Hauptstadt vorausgegangen. Keine Spur also von einer militärischen Atempause, nachdem am Vortag das libysche Regime überraschend Verhandlungsbereitschaft angekündigt hatte. Zu spät, hieß es dazu heute lapidar aus Washington. Und bei der NATO-Führung in Brüssel kommentierte die Sprecherin des Militärbündnisses, Oana Lungescu, mit leicht ironischem Unterton. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass nach 41 Jahren, in denen Gaddafi Wahlen, die Verfassung, Parteien und Gewerkschaften abgeschafft hat, über Nacht ein Diktator zu einem Demokrat wird. Wir wollen Taten statt Worte. Libyens Ministerpräsident Al-Mahmoudi hatte erklärt, seine Regierung habe bereits einige vorbereitende Treffen mit dem Übergangsrat der Rebellen in Benghazi gehabt. Russische Diplomaten bestätigten einen Dialog der verfeindeten Seiten. Gaddafis Sohn Seif el-Islam hatte parallel dazu in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera gesagt, sein Vater werde nicht ins Exil gehen, aber Wahlen unter internationaler Aufsicht könnten ein Ausweg sein. Gaddafi würde im Fall einer Niederlage abtreten, eine Niederlage sei aber unwahrscheinlich, so der Sprössling des Diktators. Auch bei ihren Verhandlungsangeboten verheddert sich die Gaddafi-Gefolgschaft in Widersprüchen. Das hat wohl auch die NATO festgestellt. Der zuständige Oberbefehlshaber Charles Bouchard zeigt sich unterdessen zufrieden über die Fortschritte des Kampfeinsatzes in Libyen. Die Luftangriffe zeigten Wirkung. Gaddafi könne seine Truppen militärisch nicht mehr umgruppieren, sagt der General. Vor allem der Einsatz britischer und französischer Kampfhelikopter habe sich als besonders wirkungsvoll erwiesen. Die schlechte Nachricht: Der libysche Machthaber habe noch ein Ass im Ärmel. Gaddafi halte Geiseln und das in hoher Zahl. Nach einigen Geheimdienstberichten hält Gaddafi heute bis zu 25.000 Personen in diesem Terrorsystem fest. Zahlreiche Clanchefs und andere einflussreiche Persönlichkeiten seien in der Gewalt des Regimes. Gaddafi wolle damit einen Massenaufstand der Bevölkerung verhindern, erklärt General Bouchard. Und er benutze die Geiseln als menschliche Schutzschilder. Die Kämpfe in Libyen werden vorerst also wohl weiterhin zum traurigen Teil der Tagesroutine gehören.
Trotz brutaler Gewalt des Regimes gehen die Proteste und Demonstrationen von Regimegegnern in Syrien weiter. Zehntausende gingen auch heute auf die Straße. Es gab wieder Tote. Tausende Syrer flohen inzwischen in die Türkei und in das Grenzgebiet. Uli Leithold mit einem aktuellen Situationsbericht.
Freitage sind in Syrien Bühne der heftigsten seit 3 Monaten anhaltenden Proteste gegen das Regime Assad. Gleichzeitig aber auch Tage mit den meisten Opfern. Auch heute gingen Syrer wieder landesweit auf die Straße gegen die Gewalt der Armee, staatlich gebilligter Milizen und von Geheimdiensten. Wohl 1300 Demonstranten sind bisher getötet worden und 300 Angehörige der Staatsorgane. Brisant ist die Lage im Norden nahe der türkischen Grenze. Die Armee hat dort Ortschaften gestürmt und feuert nach Augenzeugenberichten auch aus Hubschraubern auf Bewohner. In der Basatin-Moschee waren 12 alte Leute, alle erschossen, ein Massaker. Gestern kamen 2 Familien hier nach Jisr al-Shurur zurück, eine im Auto, die andere auf dem Motorrad. Beide wurden sofort erschossen. Jisr al-Shurur war vor 2 Wochen Ausgangsort des bis dahin brutalsten Vorgehens staatlicher Kräfte. Nach Darstellung des Regimes wurden dort 120 Soldaten und Polizisten von Bewaffneten ermordet. Die Opposition sagt hingegen, die Toten seien wegen Befehlsverweigerung hingerichtet verpflichtet worden und würden für staatliche Propaganda missbraucht. Überprüfen lässt sich das nicht, da Syrien keine Journalisten ins Land lässt. Präsident Assad, der seit Beginn des Widerstands nur zweimal öffentlich auftrat, versucht die Proteste mit einem Mix aus Zugeständnissen und Unterdrückung zu ersticken. Auch sein jüngster Schachzug scheint zu scheitern. Ein enger Weggefährte und Cousin, der mächtigste Wirtschaftsboss Syriens, verkündete seinen Rückzug aus dem Geschäftsleben. Rami Maklouf, wegen Korruption und Vetternwirtschaft verhasst, besitzt milliardenschwere Bau- und Ölfirmen, Duty-Free-Shops, Fluglinien, Immobilien und 40% am größten Mobilfunkkonzern des Landes, Syriatel. Angeblich will er seinen Reichtum wohltätigen Zwecken spenden. Die Opposition bleibt unbeeindruckt, spricht von Großzügigkeit mit gestohlenem Geld. In den USA und der EU steht Maklouf persönlich auf der Sanktionsliste. Dass der Protest auf Zerfallserscheinungen in der Armee rechnen darf, ist fraglich. Alle wichtigen Posten sind mit Vertretern von Assads alawitischer Minderheit besetzt. Sie haben die überwiegend sunnitischen Mannschaften fest im Griff. Deserteure, wie vereinzelt von der Opposition im Internet präsentiert, sind selten. Ich bin Leutnant Riad Ahmad Ahmad, sagt dieser vermeintliche Deserteur auf YouTube und zeigt seinen Dienstausweis. Ich verlasse die syrische Armee. Immer habe ich davon geträumt, mit ihr mein von Israel besetztes Land zu befreien. Ich habe einen Eid geschworen, mein Land und mein Volk zu verteidigen. Was jetzt geschieht, läuft dem völlig zuwider. Die Waffen des Volkes richten sich auf Unbewaffnete, die nichts als ihre Freiheit fordern. Doch lassen solche Auftritte keinen Hinweis auf Zweifel innerhalb des Systems zu. Gleichzeitig macht sich in belagerten Orten Hoffnungslosigkeit breit. Nur noch fort heißt dort die Devise. In der Türkei sind fast 10.000 syrische Flüchtlinge eingetroffen. Ebenso viele warten noch auf der anderen Seite der Grenze, während sie zu Hause den Sturz Assads fordern.
Der Fernsehrat des ZDF sorgte für klare Verhältnisse. 9 Monate bevor der Intendant Markus Schächter den Sender verlässt, steht bereits fest, wer ihm nachfolgt. Der amtierende Programmdirektor Thomas Bellut wurde heute mit überwältigender Mehrheit zum neuen Intendanten des öffentlich-rechtlichen Senders gewählt. Bellut war der einzige Kandidat. Aber das Wahlergebnis, 70 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und nur 1 Gegenstimme zeigt, er genießt übergreifend Zustimmung, wie auch die Reaktionen beweisen.
Fernsehratsmitglied Johannes Beermann, Vorsitzender des Bundesfachausschusses der CDU und Staatskanzleichef in Sachsen.
Er ist erfahren, er ist kompetent, er hat Mut, er ist modern, er weiß, was er will. Und insofern denke ich, ist das auch der Rückenwind, den der Intendant eines so großen Senders wie das ZDF braucht, mit dem er dann auch international und national bestehen kann.
Und Thomas Bellut ist offenbar ein parteiübergreifend geachteter neuer ZDF-Intendant. Fernsehratsmitglied Cem Özdemir von den Grünen.
Na, er ist jemand, der offensichtlich sich so in der Vergangenheit präsentiert hat, dass er eben auch nicht einer politischen Familie primär zuzuordnen ist. Und er hat in seiner Vorstellung das ja auch sehr deutlich gemacht, dass er auf die journalistische Unabhängigkeit sehr viel Wert legt. Das war für uns sehr wichtig.
Bellut kündigte nach der Wahl an, dass trotz der beeindruckenden Bilanz seines Vorgängers für ihn ein Ziel Vorrang habe.
Im Hauptprogramm will ich trotz der pessimistischen Prognose in einigen Zeitungen versuchen, mehr jüngere Zuschauer zu erreichen, zumindest den Altersschnitt zu halten, dann perspektivisch auch wieder ein bisschen runterzudrücken.
Im Spartenkanal ZDF Neo sei es bereits sehr gut gelungen, hier die jüngere Generation für das ZDF zu interessieren.
Neo hat uns schon so viele Verluste an jüngeren Zuschauern wieder aufgefangen, genauso viel wie das Hauptprogramm in 3 Jahren verloren hat, ist auf einen Schlag nur Neo ausgeglichen worden. Und wenn wir da kräftig dran arbeiten, glaube ich, dass wir dort einen Sender haben, der beim jüngeren Publikum sehr gut ankommt und auch bemerkt wird.
Angesichts der mehrmonatigen politischen Querelen um die Neubesetzung des ZDF-Chefredakteurs war die Wahl zum ZDF-Intendanten außerordentlich harmonisch, was allen Beteiligten sichtlich anzumerken war. Fernsehratschef Ruprecht Polenz.
Dann denke ich, ist das heute ein guter Tag fürs ZDF. Ich glaube, wir alle haben das heute auch so empfunden.
Jörg Wagner berichtete über die Wahl des künftigen ZDF-Intendanten. Thomas Bellut wird im März kommenden Jahres Markus Schächter ablösen, der nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten wollte. Sie hörten das Echo des Tages mit Esther Hartbrich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.